Zum 17. Geistlich verstanden enthält dieses Gebot ein noch viel höheres Werk, das die ganze Natur des Menschen umfasst. Hierzu muss man wissen, dass Sabbat auf Hebräisch heißt Feier oder Ruhe, darum, dass Gott am siebenten Tag ruhte und aufhörte mit all seinen Werken, die er geschaffen hatte. 1. Mose 2. Darum gebot er auch, dass wir den siebenten Tag feiern und an ihm mit unseren Werken aufhören sollten, die wir in den sechs Tagen tun. Und dieser Sabbat ist nun für uns in den Sonntag verwandelt und die anderen Tage heißen Werktage. Der Sonntag heißt Ruhetag oder Feiertag oder Heiliger Tag. Und wollte Gott, dass in der Christenheit keine Feiertage wären außer dem Sonntag, dass man alle Feste unserer lieben Frau und der Heiligen auf den Sonntag verlegte. Dann unterblieben viele böse Untugenden wegen der Werktagsarbeit. Auch würden die Länder nicht so arm und ausgezehrt werden. Aber nun sind wir mit vielen Feiertagen geplagt zum Verderben der Seelen, Leiber und Güter. Davon wäre vieles zu sagen. Dieses Ruhen oder das Aufhören mit den Werken geschieht auf zweierlei Art, leiblich und geistlich. Darum wird dieses Gebot auch auf zweierlei Weisen verstanden. Die leibliche Feier oder Ruhe, von der oben die Rede war, besteht darin, dass wir unser Handwerk und unsere Arbeit anstehen lassen, damit wir uns in der Kirche versammeln, die Messe feiern, Gottes Wort hören und gemeinsam einträchtig beten. Zwar ist diese Feier leiblich und in der Christenheit nicht länger von Gott geboten, wie der Apostel Kolosser 2 sagt, lasst euch von niemandem zu irgendeinem Feiertage verpflichten, denn diese sind vor Zeiten vorausdeutende Bilder gewesen. Nun aber ist die Wahrheit erfüllt, dass an allen Tagen Feiertag ist, wie Jesaja sagt, es wird ein Feiertag nach dem anderen sein, Kapitel 66, wie umgekehrt auch an allen Tagen Werktag ist. Dennoch ist sie nötig und von der Christenheit angeordnet, um der unvollkommenen Laien und Arbeitsleute willen, damit die auch zum Wort Gottes kommen können. Denn wie wir sehen, halten die Priester und Geistlichen alle Tage die Messe, beten die Stundengebete und üben sich in dem Wort Gottes mit Studieren, Lesen und Hören. Darum sind sie auch vor anderen befreit von der Arbeit, mit Zinsen versorgt, haben alle Tage Feiertag, tun auch alle Tage die Werke des Feiertags, und es gibt für sie keinen Werktag, sondern einer ist wie der andere. Und wenn wir alle vollkommen wären und das Evangelium auswendig könnten, dann könnten wir alle Tage arbeiten, wenn wir wollten, oder auch feiern, wenn wir könnten. Denn feiern ist jetzt weder notwendig noch geboten, außer dazu, um das Wort Gottes zu lernen und um zu beten. Die geistliche Feier, die Gott in diesem Gebot vor allem meint, besteht nicht bloß darin, dass wir Arbeit und Handwerk anstehen lassen, sondern vielmehr darin, dass wir Gott allein in uns wirken lassen und selber mit all unseren Kräften nichts Eigenes wirken. Wie geht das aber zu? Das geht so zu. Der Mensch, durch die Sünde verdorben, hat viele böse Vorlieben und Neigungen zu allen Sünden. Und es ist, wie die Schrift 1. Mose 8 sagt, des Menschen Herz und Sinne trachten alle Zeit nach dem Bösen. Das heißt, nach Hoffart, Ungehorsam, Zorn, Hass, Geiz, Unkeuschheit und so weiter. Und summa summarum, in allem, was er tut und lässt, sucht er mehr seinen eigenen Nutzen, Willen und Ehre als Gottes und seines Nächsten. Darum sind alle seine Werke, alle seine Worte, alle seine Gedanken und all sein Leben böse und nicht göttlich. Soll nun Gott in ihm wirken und leben, dann müssen alle diese Laster und Bosheiten erwürgt und ausgerottet werden, damit es hier Ruhe gebe. und ein Aufhören aller unserer Werke, Worte, Gedanken und unseres Lebens. Und damit hinfort, wie Paulus Galater 2 sagt, nicht wir, sondern Christus in uns lebe, wirke und rede. Das geschieht nun nicht mit süßen, guten Tagen, sondern hier muss man der Natur wehtun und wehtun lassen. Hier erhebt sich der Streit zwischen dem Geist und dem Fleisch. Hier wehrt der Geist dem Zorn, der Wollust, der Hoffart. Doch will das Fleisch Lust, Ehre und Behaglichkeit haben. Davon sagt St. Paulus Galater 5. Die unserem Herrn Christus gehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt mit seinen Lastern und Lüsten. Folgen dann die guten Werke, Fasten, Wachen, Arbeiten, über die etliche so viel sagen und schreiben, obwohl sie doch weder deren Anfang noch Ende wissen. Darum wollen wir nun auch davon etwas sagen. Zum 18. Das Feiern, bei dem unsere Werke aufhören und Gott allein in uns wirkt, wird auf zweierlei Weisen vollbracht. Erstens durch unsere eigenen Übungen, zweitens durch Übungen oder Antriebe, die von anderen und Fremden ausgehen. Unsere eigene Übung soll so vor sich gehen und geordnet werden, dass wir zuerst, wenn wir sehen, wo uns Fleisch, Sinne, Wille und Gedanken hinlocken, dem widerstehen und nicht folgen, wie der weise Mann sagt, folge nicht deinen Begierden. Sirach 18. Und 5. Mose 12, du sollst nicht tun, was dich recht dünkt. Hier muss der Mensch die Gebete zur täglichen Übung gebrauchen, die David betete. Herr, leite mich auf deinem Wege und lass mich nicht meine Wege gehen. Psalm 119. Und viele dergleichen, die alle inbegriffen sind in der Bitte, zu uns komme dein Reich. Denn es gibt so viele und so verschiedene Begierden, dazu sind sie bisweilen durch Eingebungen des Bösen so behend, subtil und sehen so gut aus, dass es einem Menschen nicht möglich ist, sich auf seinem Wege selbst zu regieren. Er muss Händen und Füßen den Lauf lassen, sich Gottes Regiment anbefehlen, darf seiner Vernunft nicht vertrauen, wie Jeremia sagt, Herr, ich weiß, dass des Menschen Wege sind. Herr, ich weiß, dass des Menschen Wege sind nicht in seiner Gewalt. Jeremia 10. Das ist vorgezeichnet, als die Kinder Israel aus Ägypten durch die Wüste zogen, wo kein Weg, keine Speise, kein Trank, keine Aushilfe war. Darum ging ihnen Gott voran, bei Tag in einer lichten Wolke, bei Nacht in einer feurigen Säule, speiste sie aus dem Himmel mit Himmelsbrot, erhielt ihr Kleider und Schuhe, dass sie nicht zerrissen, wie wir in den Büchern Mose lesen. Darum bitten wir, zu uns komme dein Reich, damit du uns regierest und nicht wir selbst. Denn es gibt nichts Gefährlicheres in uns als unsere Vernunft und unseren Willen. Und dies ist das höchste und erste Werk Gottes in uns und die beste Übung, unser Werk zu lassen. Dass man die Vernunft und den Willen ruhen und feiern lasse und sich Gott anbefehle in allen Dingen, zumal wenn sie geistlich und schön glänzend erscheinen. Zum 19. Darauf folgen die Übungen des Fleisches, die seine grobe, böse Lust töten, zur Ruhe und zum Feiern bringen sollen. Die müssen wir mit Fasten, Wachen, Arbeiten, Töten und Stilllegen. Und aus diesem Grund lehren wir, warum wir fasten, wachen und arbeiten sollen. Es gibt leider viele blinde Menschen, die sich dem Kasteien, es sei Fasten, Wachen oder Arbeiten, nur deshalb unterziehen, weil sie meinen, es seien gute Werke, sodass sie damit viele Verdienste erwerben. Darum fahren sie so drauf los und tun darin manchmal so viel, dass sie ihren Leib dadurch verderben und ihren Kopf toll machen. Noch viel blinder sind diejenigen, die das Fasten nicht bloß wie diese nach der Menge oder Länge bewerten, sondern auch nach der Speise. Sie meinen, es sei viel verdienstvoller, wenn sie kein Fleisch und keine Eier oder Butter essen. Darüber gehen die noch hinaus, die das Fasten nach den Heiligen richten und nach den Tagen auswählen. Der am Mittwoch, der am Sonnabend, der am St. Barbara, der am St. Bastianstag und so fort. Die alle zusammen suchen nichts anderes im Fasten als das Werk an sich. Wenn sie das getan haben, meinen sie, es sei wohlgetan. Ich will hier davon schweigen, dass etliche auch so fasten, dass sie sich dennoch vollsaufen, etliche auch so reichlich mit Fisch und anderen Speisen fasten, dass sie mit Fleisch, Eiern, Butter viel billiger hinkämen, dazu auch viel bessere Früchte des Fastens erlangten. Denn solch ein Fasten ist kein Fasten, sondern spottet des Fastens und Gottes. Darum lasse ich es geschehen, dass jeder den Tag, die Speise, die Menge des Fastens, so wie er will, wähle, sofern er es nicht dabei bewenden lässt, sondern auf sein Fleisch Acht gibt. So viel dieses geil und mutwillig ist, so viel erlege er ihm an Fasten, Wachen und Arbeiten auf und nicht mehr. Selbst wenn's Papst, Kirche, Bischof, Beichtvater oder wer sonst will, geboten hätten. Denn Maß und Regel des Fastens, Wachens und Arbeitens soll ja niemand nach der Speise, der Menge oder den Tagen richten, sondern nach der Abnahme oder Zunahme der fleischlichen Lust und des Mutwillens. Nur deretwegen, um sie zu töten und zu dämpfen, ist das Fasten, Wachen und Arbeiten eingesetzt worden. Wenn diese Lust nicht wäre, dann gelte Essen so viel wie Fasten, Schlafen so viel wie Wachen, müßig sein so viel wie Arbeiten. Und das eine wäre so gut wie das andere, ohne allen Unterschied. Zum 20. Wenn nun jemand fände, dass von Fischen mehr Mutwillen in seinem Fleisch sich erhöbe als von Eiern und Fleisch, soll er Fleisch und nicht Fisch essen. Wenn er umgekehrt fände, dass ihm der Kopf wüst und toll oder der Leib und Magen verdorben würde vom Fasten oder er es nicht nötig hätte, noch bedürfte, seinen Mutwillen im Fleisch abzutöten, dann soll er das Fasten ganz anstehen lassen und essen, schlafen, müßig gehen, soweit es ihm zur Gesundheit Not tut, ohne darauf zu sehen, ob es gegen Kirchengebote oder Ordens- und Standesgesetze sei. Denn kein Gebot der Kirche, kein Gesetz irgendeines Ordens darf das Fasten, Wachen, Arbeiten höher einschätzen oder weiter treiben, als so viel und so weit es dazu dient, das Fleisch und seine Lust zu dämpfen oder zu töten. Wo über dieses Ziel hinausgegangen oder es mit dem Fasten, den Speisen, dem Schlafen und Wachen übertrieben wird, mehr als das Fleisch ertragen kann, oder als zur Abtötung der Lust notwendig ist. Und wenn dadurch die Natur verdorben, der Kopf verwirrt wird, dann bilde sich niemand ein, dass er gute Werke getan habe oder sich mit dem Kirchengebot oder das Ordensgesetz entschuldigen könne. Er wird so betrachtet werden wie einer, der sich selber verwahrlost und, soweit es an ihm liegt, sein eigener Mörder geworden ist. Denn der Leib ist nicht dazu gegeben, dass wir ihm sein natürliches Leben oder Werk abtöten, sondern nur, dass wir seinen Mutwillen töten. Außer wenn dieser Mutwille so stark und so groß wäre, dass man ihm ohne Verderben und Einbüßen am natürlichen Leben nicht hinreichend widerstehen könnte. Denn, wie gesagt, bei Übungen des Fastens, Wachens, Arbeitens soll man das Augenmerk nicht auf die Werke an sich richten, sondern auf die Tage, nicht auf die Menge, nicht auf die Speise, sondern bloß auf den übermütigen und geilen Adam, dass dem der Kitzel dadurch verwehrt werde. Zum 21. Daraus können wir ermessen, wie weise oder närrisch einige Weiber handeln, wenn sie schwanger gehen, und wie man sich bei den Kranken verhalten soll. Denn die Närrinnen hängen so streng am Fasten, dass sie es eher auf große Gefährdungen für die Frucht und sich selber ankommen lassen, als dass sie nicht ebenso wie die anderen fasten sollten. Sie machen sich ein Gewissen daraus, wo kein Grund dazu ist, und da, wo es angezeigt wäre, machen sie sich keines. Das ist alles der Prediger schuld, dass man vom Fasten so daher plaudert und dessen rechten Gebrauch, Maß, Frucht, Ursache und Ziel nimmer anzeigt. Darum sollte man die Kranken jeden Tag essen und trinken lassen, was sie nur wollten. Und kurzum, wo der Mutwille des Fleisches aufhört, da hat auch schon aufgehört, aller Anlass zu fasten, zu wachen, zu arbeiten, dies oder das zu essen, und da gibt es auch kein Gebot mehr, das dazu verpflichtet. Umgekehrt soll man sich vorsehen, dass nicht aus dieser Freiheit eine nachlässige Faulheit erwachse, den Mutwillen des Fleisches zu töten. Denn der betrügerische Adam ist listig genug, für sich selbst einen Freibrief zu suchen und das Verderben des Leibes oder Hauptes vorzuschützen, wie etliche lautstark erklären und sagen, es sei weder nötig noch geboten zu fasten oder sich zu kasteien. Sie wollen nur dies und das ungescheut essen, gerade als ob sie sich schon lange Zeit sehr im Fasten geübt hätten, während sie es doch nie versucht haben. Nicht weniger sollten wir uns vor Ärgernis hüten bei denen, die nicht verständig genug sind und es für eine große Sünde halten, wenn man nicht auf ihre Weise mit ihnen fastet oder isst. Hier soll man sie gütlich unterrichten und sie nicht überheblich verachten oder ihnen zum Trotz dies oder das essen, sondern ihnen die Gründe zeigen, warum es zu Recht so geschehe und auch sie so in aller Ruhe in dieses Verständnis einführen. Wenn sie aber halsstarrig sind und sich nichts sagen lassen, soll man sie fahren lassen und es so machen, wie wir wissen, dass es recht ist.